Ja, ist interessant, was wir eben gehört haben. Wie stelle ich mir Gemeinde vor? Was wünsche ich mir von Gemeinde? Also ich hatte auch den Eindruck, das war sehr auf Gemeinschaft bezogen, was ja ein ganz wesentlicher Aspekt und ganz, ganz wesentliche Ausrichtung ja ist, die Gemeinde haben soll, dass man miteinander lebt und füreinander da ist. Aber dass Gott und Jesus drin vorkommen sollen im Gemeindeleben, das ist uns wahrscheinlich so selbstverständlich, deswegen ist es vielleicht gar nicht gesagt worden, aber auch das sind wahrscheinlich ganz wesentliche Dinge. Wir wollen uns heute Morgen mit zwei Stellen aus der Apostelgeschichte ein bisschen beschäftigen, die uns vielleicht diese Frage aus der Sicht Gottes nochmal näher bringen. Es ist ja leicht, die Frage zu stellen, ja, wie stelle ich mir denn Gemeinde vor? Und jeder von uns hat sicherlich so seine Vorstellung. Aber ich glaube, das Allerentscheidendste ist im Endeffekt, wie stellt Gott sich Gemeinde vor? Und was möchte er? Und deckt sich das mit meinen Wünschen, mit meinen Vorstellungen? Entspricht sich das? Wir haben letzten Sonntag schon, wegen der Taufe und neuer Mitglieder, die wir in der Gemeinde begrüßt haben, einen Text aus Apostelgeschichte 2 gelesen. Da werde ich heute auch nochmal drauf Bezug nehmen. Aber so ein bisschen auch, um das weiterzuführen, gedanklich ein Erlebnis, was die erste Gemeinde in Jerusalem gehabt hat. Das möchte ich zunächst einmal vorlesen. Aus dem Kapitel 4, als sie das hörten, also es ging um die Verhaftung von Petrus und Johannes. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen: Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund deines Vaters Davids, deines Knechtes gesagt, warum toben die Heiden und die Völker, nehmen sich vor, was umsonst ist. Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wider den Herrn und seinen Christus. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten, dass es geschehen solle. Und nun, Herr, sieh an ihr Drohen und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Ich denke, das ist so eine Weiterführung der Beschreibung der Gemeinde in Jerusalem, der ersten Gemeinde, die wir im zweiten Kapitel auch das letzte Mal gelesen haben. Da wird uns ja manches vor Augen gestellt, was Gemeindeleben ausmacht in diesem Text. Und ich glaube, in diesem Erlebnis, was hier geschildert ist, oder das, was ich gelesen habe, ist ja ein Gebet, da wird das so ein bisschen praktisch, was uns zuvor theoretisch einfach dargestellt worden ist. Petrus und der Johannes sind gefangen genommen worden, wieder freigekommen, und sie berichteten dann, sie gingen eben in die Gemeinde, in eine betende Gemeinde. Und das haben sie, ja, das war dieses Gebet, was sich angeschlossen hat. Ich möchte anhand dieses Gebetes einfach auch so ein paar Kennzeichen deutlich machen, die wir auch im zweiten Kapitel schon gesehen haben. Kennzeichen einer Gemeinde, einer lebendigen Gemeinde. Ein beständiges geistliches Leben, vielleicht kann man das mal so ganz allgemein formulieren. Im zweiten Kapitel heißt, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Da ist die Rede davon. Die Gemeinde betet hier. Sie betet, als die Leiter der Gemeinde gefangen genommen worden sind, und sie betet auch, nachdem die Leiter wieder freigelassen worden sind. Eine betende Gemeinde. Und was ich besonders interessant finde, ich stelle mir diese Situation immer vor, oder ich würde mich fragen, ja, was würden wir denn machen, wenn plötzlich zwei der Ältesten irgendwo gefangen gesetzt worden wären, mal vor die Politiker zitiert worden wären, um da mal kritische Fragen zu stellen, was wir denn hier Sonntag für Sonntag so treiben. Und ich kann mir vorstellen, wie wir vielleicht beten würden um Bewahrung und dass nichts Schlimmes passiert und dass Gott uns behütet. Es ist interessant, also ich will das nicht in Frage stellen, das kann man sicherlich tun und das ist sicherlich gut, das zu tun. Aber dieses Gebet, was die Jerusalemer Gemeinde hier spricht, ist sehr, ja man könnte fast sagen, aggressiv. Dass sie in dieser Situation Gedanken aus der Bibel aufgreifen, aus den Psalmen, wo sie davon reden, ja, warum erheben sich denn oder warum drohen und schimpfen denn die Oberen und erheben sich gegen den Glauben, erheben sich gegen Gott, dass solche Gedanken ihnen im Sinn sind. Und sie beten darum, dass sie auch in dieser schwierigen Situation ein frohes Zeugnis auf den Lippen haben, dass es ihnen gelingen kann, trotz dieser Situation von Jesus zu reden. Vielleicht haben sie auch um Bewahrung gebetet für den Petrus. Da würde ich fast davon ausgehen. Aber es wird uns hier zumindest nicht geschildert. So direkt. Das Gebet gründet sich auf Gedanken aus dem Alten Testament. Und das finde ich interessant. Eine Gemeinde, die gegründet ist auf den Aussagen der Bibel. Und das nimmt so viel Raum ein, dass es ihr Gebetsleben im Prinzip prägt. Auch ihre, sag ich mal, ihre Anliegen, die sie formulieren. Dass das durch ihren Umgang, den sie offensichtlich mit den Schriften des Alten Testamentes hatten, durch die Unterweisung, die sie bekommen haben, dass das die Gemeinde prägt und dass sie in dieser Richtung einfach beten. Dieses Wort Gottes, was lebendig offensichtlich in ihnen war, in ihren Herzen war und was sie bewegt hat, Gebete eben genau so zu formulieren und nicht anders. Und vielleicht ist das dann auch ein Geheimnis vom Gebet, was Gott gerne erhört, wenn wir uns eben an dem ausrichten, was wir in der Bibel finden. Wenn uns erstmal das wichtig ist, was Gott offensichtlich wichtig ist, indem er es uns mitgeteilt hat. Das macht auf jeden Fall einen breiten Raum in ihrem Gebetsleben aus. Sie waren geprägt durch diese Worte, durch die Schriften, die ihnen gegeben worden waren. Das füllte ihre Herzen und das füllte dadurch im Endeffekt auch ihr Leben aus. Ein Kennzeichen der Gemeinde, sie blieben in der Lehre der Apostel, sie blieben auf dem Fundament der Bibel. Das ist das Entscheidende, was unsere Gemeinde ausmacht oder was Fundament für uns sein sollte. Und alles, wie wir unser Gemeindeleben gestalten, im Endeffekt die Gemeinschaft, wie wir sie pflegen und was wir tun und missionarische Einsätze und dies und jenes, was im Gemeindeleben so jeden Tag und im Alltag eben stattfindet, gründet sich im Endeffekt auf diese Berufung, die Gott durch sein Wort ausspricht, durch das, was er uns in seinem Wort wichtig macht, wovon er ausgeht, dass es das Entscheidende ist. Von diesem Wort, von diesen Worten Gottes, die er uns gegeben hat, wollen wir uns prägen lassen. Die sollen unser Denken füllen und damit werden sie dann im Endeffekt auch unser Handeln, unser Denken, unser Beten ausfüllen. Kennzeichen einer Gemeinde, das Leben im Wort Gottes. Ein weiteres Kennzeichen, das wurde im Kapitel 2, das haben wir letzten Sonntag gelesen, sehr stark betont und ausgeführt in dieser Beschreibung der Jerusalemer Gemeinde. Und das habt auch ihr eben in diesen Fragen, die ihr beantwortet habt, stark formuliert. Kennzeichen einer Gemeinde ist eine verbindliche und eine herzliche, eine liebevolle Gemeinschaft. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch das, was man sich vorrangig ja auch erwartet und erhofft im Gemeindeleben. Da schreibt Lukas im zweiten Kapitel, alle, die gläubig geworden waren, waren beieinander, hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter allen, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlgefallen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Da steckt eine Menge drin, aber sehr, sehr viel von dem, was hier steht, hat einfach mit Gemeinschaft, mit gelebter Gemeinschaft zu tun. Dass man umeinander weiß, dass man sich kennt, dass man füreinander betet, dass man füreinander da ist. Das geht bis in die soziale Fürsorge mit hinein. Da ist nicht nur Freundschaft gemeint und dass man sich wohlfühlt miteinander. Man ist füreinander da. Im Praktischen wie im Geistlichen. Das ist sehr, sehr umfassend, was uns hier geschildert wird. Dass die Gemeinde sich getroffen hat im Tempel, weiß ich nicht so ganz genau, wie man sich das vorstellen muss. Die hatten wahrscheinlich nicht unbedingt schon eigenständige Gottesdienste, sondern haben einfach an dem jüdischen Leben mit teilgenommen. Und darüber hinaus haben sie sich eben auch dann noch in den Häusern getroffen und haben dort ihre kleinen Gottesdienste gefeiert, haben Abendmahl dort gefeiert, aber haben auch miteinander gegessen, Gemeinschaft gehabt, gebetet. Dieses Gebetstreffen, als Petrus und Johannes dann aus der Gefangenschaft kamen, ist so ein Beispiel einer größeren Zusammenkunft offensichtlich. Ein ganz lebendiges, reges Gemeindeleben, in dem Liebe zueinander herrschte, von Einmütigkeit, reinem und fröhlichem Herzen ist die Rede. Das ist sicherlich das Idealbild. Und auch in Jerusalem wird nicht alles Gold gewesen sein, was geglänzt hat im ersten Augenblick. Aber ich denke, das ist das, wie Gott sich das vorstellt. Und das ist das, was wir ja eigentlich erstreben und wo wir hinwollen. Das macht die Gemeinschaft aus. Eine aktive Gemeinschaft, die vor Gott steht. Und wo dieses gemeinsam vor Gott stehen dann einfach ausstrahlt in das Leben, in gemeinsamen Beten, in gemeinsamen Aktionen, im Dasein füreinander. Und auch in der Apostelgeschichte werden uns Situationen geschildert, wo Menschen Fehler gemacht haben, so wie wir heute Fehler machen. Und ich glaube, auch das ist ein Zeichen echter und gelebter Gemeinschaft, dass wir das fertigbringen oder dass wir das lernen, umzukehren, um Vergebung zu bitten, Vergebung zu schenken. Dieses altmodische Wort Buße tun wird im Neuen Testament oft übersetzt. Einfach, dass man Buße tun kann für Fehlverhalten, was sich eingeschlichen hat bei mir, bei dem anderen. Fehlverhalten, das es manchmal schwer macht, wirklich Liebe zu üben, den anderen lieb zu haben. Ein Zeichen echter, guter, gelebter Gemeinschaft, auch vor Gott, einer geistlichen Gemeinschaft, wenn uns das gelingt, darüber im Gespräch zu sein, aufeinander zuzugehen und wirklich Vergebung zu üben. Oder vielleicht erst einmal einfach darüber zu reden, wo das Problem ist. Kennzeichen eines Gemeindelebens. Ich habe das schon angedeutet, aber ich denke, es kommt allein schon durch dieses Gebet, aber auch in dem ersten Text sehr deutlich zum Ausdruck, ist ein reges Gebetsleben innerhalb der Gemeinde, ein beständiges Gebet der Gemeinde. Ganz beeindruckend in diesem Text, den wir gelesen haben, finde ich zumindest, nachdem die Gemeinde gebetet hat und als sie ihr Amen gesagt haben, da bebte die Stätte, an der sie versammelt waren. Wie soll man sich das vorstellen? Einfach eine beeindruckende Formulierung. Eine Formulierung, die uns deutlich machen will, da ist offensichtlich was passiert. Das Gebet, das ist eben nicht an der Zimmerdecke hängen geblieben, sondern da ist zwischen Himmel und Erde etwas in Aktion geraten. Dieses Gebet, was die Christen gesprochen haben, das hat etwas bewegt. Und sicherlich nicht nur die Erde, an dem Ort, wo sie sich versammelt haben. Eine Gemeinde, die gemeinsam vor Gott steht. Nicht die Einzelnen, nicht die Kleingruppe, sondern die Gemeinde. Da würde ich gerne einfach mal den Schwerpunkt jetzt auch drauflegen. Ich denke, es wird viel gebetet in der Gemeinde, auch unter uns. Es wird gebetet in den Hauskreisen, Bibelstunden, zu Hause, alleine, in Familienkreis, wie auch immer. Da hat jeder so seine unterschiedlichen Mittel und Möglichkeiten und Wege, das zu tun. Es wird gebetet und das ist unendlich wichtig. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass Gemeinde betet, dass Gemeinde vor Gott steht. Was wir in dem Gottesdienst tun, unter anderem, wo wir die Möglichkeit haben, zum Beispiel in der Gebetsstunde, die einmal im Monat stattfindet. Gebet der Gemeinde. Ich glaube, das ist etwas, das wir nicht unterschätzen dürfen, wie wichtig das im Endeffekt ist, gemeinsam vor Gott zu stehen. Gemeinsam in den Anliegen, die man vor Gott bringt, wirklich, wirklich eins zu werden und das zu formulieren und es Gott zu sagen. Eine große Beterschar zu haben für die Anliegen der Gemeinde, für die Arbeitsgruppen, für das, was geschieht, für die Gemeindeleitung, für die Ältesten, für so viele Dinge. Wollen wir beten? Und wollen wir auch in großen Gruppen, in der Gemeinde beten? Ich finde das interessant, man kriegt das, wenn man so sich im Kollegenkreise trifft oder mal mit Kollegen spricht, die man nicht so gut kennt und die auch vor allem die Gemeinde nicht kennen. Und es ist oft eine Frage von Leuten, die man dann gestellt kriegt, ja, habt ihr eine Gebetsstunde? Dass das so als, ich will das nicht als Qualitätsmerkmal jetzt herausstreichen, das wäre mir auch ein bisschen so doof, aber es kommt was, es wird etwas zum Ausdruck gebracht dadurch, wenn eine Gemeinde auch in der großen Gemeinschaft eine betende Gemeinde ist, dass sie einfach die Anliegen, die sie hat und die Nöte, die auch jede Gemeinde ja hat, gemeinsam vor Gott bringt und sie trägt. Ich war früher, so in den ersten Jahren, nachdem ich zum Glauben gekommen war, bin ich durch manche Leute aus der Gemeinde immer wieder mal zu Missionskonferenzen mitgenommen worden. Und ich habe da so manchen Missionar, der so auf Heimaturlaub war, kennengelernt und erzählen hören. Und das ist ja immer so eine Sache mit den Missionaren. Wenn die von ihrer Arbeit erzählen, man denkt ja immer gleich, ja, die suchen Beter und die suchen Geld. Und was überwiegt jetzt? Man, sie brauchen einen Freundeskreis, um auszureisen, das ist ganz klar. Es wird immer beteuert, das Beten ist unendlich viel wichtiger als das Geld, was sicherlich auch gebraucht wird. Und ich muss gestehen, ich habe dann immer so gedacht, naja, ist es immer so wahr, wenn es so gesagt wird oder wie es gesagt wird. Aber ich muss gestehen, ich habe da Menschen kennengelernt, denen ich diese Aussagen wirklich hundertprozentig abgenommen habe. Die einfach das so erzählt haben von ihrem Zeugnis, von ihrem Dienst, die gesagt haben, Leute, ohne dass wir eine sendende Gemeinde haben, ohne dass wir Gemeinde haben, auch zu Hause, die in einem großen Kreis hinter uns steht, ohne das können wir diese Arbeit nicht tun. Wir würden das einfach nicht durchstehen. Es geht nicht. Es ist wichtig, dass Gemeinde betet. Und das gilt für Missionare, die sonst wo sind, aber das gilt für jeden Mitarbeiter hier. Wir stehen in den gleichen oder in ähnlichen Herausforderungen. Das Leben in den meisten Teilen Afrikas und Asiens ist auch nicht mehr so viel anders, wenn man da irgendwo in der Stadt ist. Es sind die gleichen Probleme und das, was Missionare brauchen, das braucht auch jeder unter uns, dieses Gebet, dass wir füreinander einstehen. Und mancher Missionar hat das berichtet. Jahrelange Arbeiten, Dienste in Gegenden, wo fast nichts, wo fast keine Gemeinde zu Hause ist, wo man in einer kleinen Gruppe von vielleicht 3-4 Leuten da ist und über Jahre seinen Dienst eben tut. Und wenn dann gefragt wird zu Hause, naja, irgendwann ist es passiert, ich habe das gehört von Leuten, die konnten dann irgendwann erzählen, ja, plötzlich ist es losgegangen und dann haben sich, keiner weiß so richtig warum, viele, viele Leute bekehrt, Gemeinde ist entstanden, ist gewachsen. Und dann immer die Frage, ja, was habt ihr denn gemacht, damit das passiert ist? Und ich habe viele, viele Missionare da als sehr, sehr demütige Menschen erlebt, die haben gesagt, wir haben gar nicht viel gemacht. Wir haben 25 Jahre lang gebetet. Und irgendwann war der Punkt erreicht, dass Menschen sich bekehrt haben. dass irgendwie wie so eine geistliche Wand, die vielleicht da stand, durchdrungen war und Menschen zum Glauben gekommen sind. Das Gebet der Gemeinde, nicht nur des Einzelnen, Gebet der Gemeinde, ist unendlich wichtig. Auch für uns im Gemeindeleben. Etwas weiteres, was ich hier als Kennzeichen für die Gemeinde sehe, ist ein missionarischer Lebensstil. So würden wir das heute vielleicht nennen. Hier hat man halt einfach gebetet, Herr, tu uns den Mund auf. Gib uns die Kraft und die Freude, trotz Anfeindung einfach dein Wort weiterzusagen. Das war das Gebetsanliegen, was die Christen dort vor Gott gebracht haben. Tu uns den Mund auf. Auch Paulus hat das gebetet. Er fordert den Leuten, denen er Briefe schreibt, den Gemeinden, fordert er auf, betet für mich, dass Gott mir die Freude schenkt, immer wieder von ihm zu erzählen. Missionarischer Lebensstil? Ich weiß es nicht, ob da so viel im Endeffekt dranhängt. Ich glaube, es ist einfach diese tägliche Entscheidung, ich möchte das, ich möchte so leben, dieses tägliche Ringen und Fragen einfach vor Gott, das ist der Weg. Und Gott bitten, dass es gelingen kann und auch das Mittragen von vielen, vielen Geschwistern, die in gleicher Weise beten für sich und für andere. Dass wir das Geschenk bekommen, die Gelegenheiten zu haben, mit Menschen im Gespräch zu sein und sie einfach einzuladen, über unseren Glauben zu erzählen. Und man mag ja manchmal fasziniert sein, auch gerade wenn man Apostelgeschichte liest. Das fängt ja gleich so an, Pfingsten, Geburtstag der Gemeinde, 3000 Leute bekehren sich. Und dann denkt man, ja, so muss es sein. Wenn Erweckung ist, dann ist das so. Aber wenn man die Apostelgeschichte weiterliest, da sind so viele und im Prinzip viel mehr Begebenheiten. Da sucht Gott den Einzelnen. Ob das der Äthiopier ist, den der Philippus da auf der Wüstenstraße findet. Paulus kriegt eine Riesenvision, komm herüber nach Mazedonien, also nach Europa, hilf uns. Und dann reist er nach Griechenland rüber und trifft da zunächst mal eine kleine Gruppe von Frauen. Die Lydia wird uns mit Namen genannt, die sich bekehrt. Dann entsteht so ein kleiner Hauskreis in ihrem Haus zu Hause und das ist die Gemeinde in Philippi. Einzelne Leute, die Gott offensichtlich im Blick hat. Ich glaube, das war damals nicht anders als heute, dass oft ganz entscheidende Dinge vielleicht unter vier Augen geschehen, im Stillen, da wo gar nicht viel Aufhebens ist und gar nicht viel Primborium gemacht wird, wo Gott einfach wirkt und wo Gott Menschen zusammenführt und das entscheidende Wort gesagt wird. Aber das Kennzeichen einer Gemeinde oder der einzelnen Gemeindeglieder ist im Endeffekt diese Bereitschaft oder dieser Wunsch, dieses Gebet, tu mir den Mund auf, dass da, wo die Gelegenheiten sind, dass ich die auch wirklich nutze und von Gott rede. Ein weiteres Kennzeichen, was mir hier auffällt in diesem Gebet, Kennzeichen einer Gemeinde, sind Gemeindeglieder, die vom Heiligen Geist ergriffen sind, die erfasst sind. Die Stätte, an der sie gebetet haben, erbebte und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist, mit dem Geist Gottes erfüllt, heißt es hier, nachdem sie gebetet hatten. Da war Pfingsten noch gar nicht lange her, die hatten den Heiligen Geist und trotzdem wird es hier so beschrieben. Und Paulus fordert ja immer wieder dazu auf, werdet voll Geistes. Wir können den Geist trüben und wir können uns nach Gott ausstrecken und einfach durch unseren Lebensstil auch wachsen und in seiner Gegenwart einfach beschenkt werden. Und ich glaube, darum geht es, dass dieses Gebet und diese Nähe zu Gott die Gläubigen gesegnet hat und dass Gott das in irgendeiner Weise bestätigt hat und sie in ihrem Glauben ermutigt hat, sie ganz neu beschenkt hat und ausgerüstet hat. Gott möchte uns prägen. Gott möchte uns durch seinen Heiligen Geist beschenken und uns im Glauben wachsen lassen, uns mehr Zuversicht und Hoffnung schenken und Mut schenken, einfach unseren Weg zu gehen. Die ersten Christen haben ja für ihren Glauben, für ihren Herrn viel investiert. Sie haben viel auf sich genommen. In einer Weise, wie man sich das heute vielleicht manchmal gar nicht so richtig vorstellen kann oder vorstellen will. Solche Beispiele wie in der Türkei, die sind weit weg, die bewegen uns und berühren uns und trotzdem ist es doch relativ weit. Aber es ist keine Garantie, dass es uns immer so geht wie jetzt, dass wir immer diese absolute Freiheit genießen in allem. Gemeinde zeichnet sich dadurch aus, durch vom Heiligen Geist erfüllten und angetriebenen Gemeindegliedern, die in einer lebendigen Beziehung zu ihrem Herrn stehen und die bereit sind, sich für ihn einzusetzen. Und Kennzeichen einer Gemeinde zum Abschluss, auch das kommt in beiden Texten ja im Endeffekt auch wieder vor. Kennzeichen einer lebendigen Gemeinde ist die Bereitschaft zum Dienst in der Familie, in der Gemeindefamilie. Bereitschaft zum Dienst nach außen hin, den missionarischen Auftrag zu erfüllen, in sozialen Tätigkeiten nach außen hin, aber sicherlich hauptsächlich oder vielerorts einfach dadurch, dass man sich im Gemeindeleben in so vielen unterschiedlichen, unendlich vielen Möglichkeiten, die es gibt, einfach einbringt. Wir haben da auch das letzte Mal kurz drüber gesprochen, dass ja an allen Ecken und Enden eigentlich Geschwister gebraucht werden, die mithelfen, jeder nur so nach seinen Möglichkeiten. Kindergottesdienst und Jungschar, wo ständig Geschwister gebraucht werden, einfach weil es viele Gruppen sind, viele Kinder, um die man sich kümmern muss. Die jetzt hier parallel zum Gottesdienst sitzen, in drei Gruppen. Das fordert unheimlich viele Leute, die einfach da sind und mithelfen. Gestaltung der Gottesdienste, praktische Arbeiten am Haus und im Garten und was es sonst so gibt an praktischen Dingen. Unendlich viel, was zu tun ist und wo jeder im Endeffekt gefragt ist. Kennzeichen einer Gemeinde ist auch die Bereitschaft an der Stelle, dass jeder da, wo er es halt kann und die Möglichkeiten hat und auch die zeitlichen Möglichkeiten hat, dass er da mithilft und mit dabei ist. Jesus Christus hat uns herausgerufen, eben in diese Familie der Gemeinde. Er hat uns Gaben geschenkt und Aufgaben geschenkt. Und wir dürfen versuchen, das so gut wie möglich, so gut es uns gelingt, das zusammenzubringen. Unsere Gaben mit den richtigen Aufgaben zu kombinieren, damit es der Gemeinde gut geht, damit der Gemeinde und dem Einzelnen dadurch gedient wird. Kennzeichen einer lebendigen Gemeinde, der Dienst. Ich wünsche mir das, dass wir an diesen Stellen, dass ich an diesen Stellen wachse, dass mir sein Wort wichtiger wird, die Erkenntnis Gottes, dass ich darin wachse, dass wir darin wachsen, dass das Gebet wichtiger wird, einen größeren Stellenwert einnimmt, der Dienst, die Freude an der Gemeinschaft mit Gott, dass wir durch den Heiligen Geist gestärkt werden. Ich wünsche mir, dass wir wachsen gemeinsam, dass wir gemeinsam vor Gott stehen in unseren Gottesdiensten und genau darum bitten, dass wir ihm ähnlicher werden, dass wir ihn besser erkennen und dass er uns in dieser Gemeinde und in dieser Welt besser gebrauchen kann. Wir wollen dankbar sein für alles, was er uns schenkt, geschenkt hat bis hierher, aber wir wollen uns ausstrecken nach dem, was er noch bereit hat. Amen.